Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle. Schön, dass du da bist. Ja, Andreas hat schon erwähnt, nachmittags beginnt so ein seltsamer Kampf gegen die Müdigkeit und Wärme. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir erheben uns kurz und ich spreche ein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass wir deine Gegenwart live erleben dürfen, weil wir auf dein Wort hören dürfen. Weil wir wissen, durch dein Wort bist du da und in einer Gemeinschaft, wo mehr als zwei oder drei versammelt sind, da bist du da. Du hast es zugesagt. Und so bitte ich dich jetzt, nimm alles Alltägliche, alle Sorgen, alle Dinge, die uns beschäftigen, von uns und rede du. Fülle dir dieses Wort, was ich jetzt sagen darf, mit Vollmacht und schenk, dass es uns zum Segen wird und wir zum Segen für andere werden. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ganz kurz vielleicht nur zur Vorstellung, falls ein paar noch sind, die mich nicht kennen. Alexander Schwarz, ich bin von der ortsansässigen Gemeinde, der Liebenzeller Gemeinschaft Schwarzach und darf jetzt zu einem weiteren Thema zu euch sprechen. Gott kommt zu uns. So lautet das hier gewählte Thema. Passend zu diesem Thema wollen wir uns nun zwei Abschnitte in der Bibel gemeinsam betrachten. Diese zwei Abschnitte habe ich als Vorschlag bekommen und die habe ich jetzt auch genommen. Den ersten Abschnitt finden wir im Alten Testament, im Propheten Jesaja ebenfalls, in Kapitel 53, die Verse 4 bis 6. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und der zweite Abschnitt steht geschrieben im Neuen Testament in Galater 4, 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Zuerst einmal möchte ich das Thema konkretisieren. Gott kommt nicht nur zu uns, sondern Gott kommt zu dir. Jeder, der bisher vielleicht dachte, das gilt nicht so wirklich für mich, ich halte mich da raus, dem darf ich ganz einfach sagen, nach Johannes 3, Vers 16 gilt, der sehr bekannt ist, Gott kommt zu jedem, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wirklich alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Keiner ist hier ausgeschlossen, wirklich keiner. Jeder, der seinem Wort Glauben schenkt, der ist hier gemeint und darf sich angesprochen fühlen von diesem Wort, Gott kommt zu uns. Und bei diesem Thema, Gott kommt zu uns, denken wir vermutlich alle automatisch an das Fest der Feste, nämlich an Weihnachten. Das Fest, das so viele Menschen bewusst oder unbewusst jedes Jahr am Ende des Jahres mit viel Glitzer und Geschenken feiern. Man erinnert sich und zelebriert die Geburt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, welcher auf die Erde herabkam, um Mensch zu werden, genauso wie wir sind. Ja, und da haben wir schon die erste Feststellung zu unserem Thema. Wie kommt Gott zu dir und zu mir? Er kommt durch seinen Sohn Jesus Christus, welcher nach 1. Johannes 1 das menschgewordene Wort ist. Aber lasst uns nun gemeinsam in den beiden Abschnitten einfach reinschauen, was und wie dort über Jesus berichtet wird. Und warum gerade in Jesaja Kapitel 53 Jesus gemeint soll, sein soll überhaupt. In unserem ersten Abschnitt aus Jesaja 53, da erfahren wir, dass Jesaja, welcher circa, man muss sich das vorstellen, circa 700 Jahre vor Christus gewirkt hatte, über das stellvertretende Leiden des Gottesknechtes berichtet. 700 vor Christus, das muss man sich mal genauer überlegen. Wir sitzen hier so gemütlich in unserer Halle, haben vielleicht noch vor ein kleines Getränk zu uns genommen und da kommt eine Prophezeiung, die 700 Jahre vor Christus ist. Einfach nur mal zum Nachdenken, dass wir mal wieder verstehen, was für eine Gewaltigkeit dahinter steckt. Ein Mann, der 700 vor Christus gewirkt hat, schreibt hier eine echte Prophezeiung nieder über den leidenden Gottesknecht. Und an vielen weiteren Stellen im Alten Testament gibt es ja oder wird auf Jesus hingewiesen, auf Jesus Christus, die sogenannten messianischen Weissagungen. Aber insgesamt überragt halt eben dieses Kapitel 53 hier, weil hier sehr ausführlich und geradezu detailliert Jesus Kreuzesleiden beschrieben wird. 700 vor Christus. An vielen Stellen im Neuen Testament wird immer wieder auch Bezug genommen auf dieses Kapitel 53. Am deutlichsten aber geht es hervor aus Apostelgeschichte, Kapitel 8. Dort ist die Rede von Jesus. Da sitzt der Finanzminister der äthiopischen Königin Kandake auf seinem Wagen. Er sitzt und liest, weil er befindet sich auf der Rückreise von Jerusalem und liest dort den Propheten Jesaja, eine Schriftrolle damals, die er in der Hand hielt. Und er ist gerade bei Jesaja 53 angekommen. Er fragt den herzugekommenen Philippus, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort, also mit Jesaja, und predigte ihm das Evangelium bis zu Jesus. Also seine Antwort war auf Jesaja, auf 53, die Antwort ist das Evangelium Jesus. Somit haben wir eine ganz wichtige Frage für uns jetzt geklärt, die auch diesen Finanzminister damals von Äthiopien beschäftigt hatte. Von wem redet der Prophet hier? Der Prophet Jesaja spricht von Jesus Christus als dem stellvertretenden, leidenden Gottesknecht. Und wir wollen uns nun drei Punkte anschauen und sehen, wie Gottes Kommen in Jesus Christus einfach praktisch ausgesehen hat. Denn wir erfahren ja hier einiges im Wort Gottes, was ich vorhin vorgelesen habe. Und wir wollen uns einfach anschauen, was für Auswirkungen das für mich und für dich hat bzw. hatte. Der erste Punkt: Gott kommt zu uns, um Krankheit, Schmerzen, Missetat, Sünde, Strafe und Wunden stellvertretend auf sich zu nehmen. Also Gott kommt zu uns und nimmt das alles, was wir gerade gelesen haben, auf sich, stellvertretend. Krankheiten, Schmerzen, Missetat, Sünde, Strafe und Wunden. Beginnend mit dem Sündenfall ist der Mensch bis auf den heutigen Tag konfrontiert mit Krankheit und Schmerzen. Niemand kann das leugnen. Ich kann sagen, es ist so, man hat Schmerzen, man hat Krankheiten. Ständig ist der Mensch damit beschäftigt, mit Verletzungen, äußerlich wie auch innerlich, muss er damit kämpfen. Dabei gibt es auch oftmals Verletzungen, die gar nicht so schnell heilen, Verletzungen, die nur schwer heilen. Oftmals bleiben sowohl sichtbare als auch unsichtbare Wunden viele Jahre bestehen. Mensch zu sein bedeutet ständig, wirklich ständig, mit dem Wissen zu leben, ich bin verletzlich und zerbrechlich und am Ende immer nur endlich. Als Mensch bin ich außerdem seit dem Sündenfall auch ständig damit konfrontiert, mit den Worten Missetat und Sünde, auch was wir jetzt in dem Text gehört haben. Ich bin ein Missetäter, ein Übeltäter, kann man auch sagen, einer, der sich immer wieder mal im Ton vergreift, einer, der immer wieder mal falsche Entscheidungen trifft und dadurch falsche Taten folgen. Und als ob es nicht genug ist, kommt zu all dem das Problem mit der Sünde hinzu. Wohin nur mit diesen ganzen Missetaten, mit diesen Verfehlungen, diese unendliche Ansammlung aller Vergehen und Missetaten endet immer in diesem einen Wort, was wir schon gehört haben vorhin öfters, Sünde. Das wird uns hier erwähnt in dem Text. Wenn man überlegt, das Wort Sünde, wenn es jemand schon mal gehört hat, wurde früher beim Bogenschießen verwendet, also beim Pfeil- und Bogenschießen. Wenn einer sein Ziel verfehlt hatte, dann rief man Sünde. Er hat sein Ziel verfehlt, dieser Sünder. Klingt eigentlich gut. Er hat sein Ziel verfehlt, dieser Sünder. Sünde bedeutet also, wir Menschen mit dieser unglaublich großen Ansammlung an Missetaten, unserer ganzen Selbstgerechtigkeit, haben das Ziel einfach verfehlt. Einfach verfehlt. Die Sünde trennt den Menschen so sehr von Gott, dass man einfach das Ziel verfehlt. Man verfehlt sein Lebensziel. Ein Mensch, der nicht zu Gott kommt, zu Jesus kommt, hat sein Ziel im Leben verfehlt. Und der leidende Gottesknecht in Jesaja 53, Jesus Christus, ist zu uns dafür herabgekommen, hat sich völlig erniedrigt und hat all das auf sich genommen. All das, was ich jetzt vorgelesen habe, was ich erwähnt habe, was ich betont habe, alles, von dem wir gehört haben, hat er auf sich genommen. Er hat unsere Krankheit, unsere Schmerzen auf sich geladen. Er hat um unsere Missetat willen gelitten, lesen wir, und wurde um unserer Sünde willen geschlagen. Und zu guter Letzt hat Jesus, der leidende Gottesknecht, etwas ganz Wichtiges dadurch, beziehungsweise durch den leidvollen Tod am Kreuz von Golgatha auf sich genommen. Er hat für all das die Strafe, die für all das Vergehen eigentlich man hätte bezahlen müssen, hat er auf sich genommen. All das hören wir in dem Text vom leidenden Gottesknecht. Diese Strafe, die eigentlich realistisch gesehen eine Todesstrafe ist, sie ist verbunden mit einer Gottverlassenheit und einem Fluch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, rief Jesus vom Kreuz. Und in 5. Mose 21, 23 lesen wir, denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Also Jesus hat die volle Wucht der ganzen Strafe, den Zorn Gottes über die ganze Ungerechtigkeit und Schuld dieser Welt, dort an dem Sühneort, dem Kreuz von Golgatha, völlig abbekommen. Gottes Zorn hat sich dort völlig entladen. Der Unschuldige stirbt für die Schuldigen, für uns alle. Jesus ist gekommen, um den Menschen all diese Lasten abzunehmen. Er ist gekommen, er leidet und trägt für dich und mich stellvertretend. Und ich möchte Ihnen dazu eine kleine Geschichte erzählen aus dem Buch Überlebensgeschichten von Axel Kühner. Das Opfer. Vom Perserkönig Kyros wird erzählt, dass er auf einem seiner Eroberungszüge einen Fürsten mit Frau und Kindern gefangen nahm. Als man sie Kyros zuführte, fragte dieser den Fürsten: Was gibst du mir, wenn ich dir deine Freiheit zurückgebe? Die Hälfte meines Reiches, war die Antwort. Und wenn ich dir auch deine Kinder freilasse, mein ganzes Reich. Aber was gibst du für deine Gattin Freiheit? Mich selbst. Kyros gefiel diese Antwort so sehr, dass er die ganze Familie ohne Lösegeld freigab. Auf der Heimreise fragte der Fürst seine Frau, ob sie beobachtet habe, was für ein edler, schöner Mann Kyros sei. Darauf erwiderte sie: Ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Ich möchte dich heute ermutigen, den gleichen Blick auf Jesus zu haben, wie diese Frau auf ihren Mann, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Und der zweite Punkt, der mir so wichtig erschien: Gott kommt zu uns, damit wir Frieden haben, geheilt werden, Vergebung der Sünden bekommen und wieder auf den rechten Weg geraten. Also, Gott kommt zu uns, um nicht irgendwas zu tun, sondern nach dem heutigen Text, nach dem heutigen Abschnitt, damit wir Frieden haben, geheilt werden, Vergebung der Sünden bekommen und wieder auf den rechten Weg geraten. Wir lesen hier in diesem Abschnitt in Jesaja, dass wir Frieden haben, weil die Strafe auf ihm liegt, auf Jesus. Deshalb haben wir scheinbar Frieden. Und warum habe ich Frieden, während ein anderer meine Strafe trägt? Und warum muss er überhaupt eine Strafe tragen? Oder ertragen. Es wäre doch für uns alle das denkbar Einfachste. Gott spricht vom Himmel herab und sagt: Von nun an sind euch alle Sünden vergeben. Also ich muss zugeben, für mich wäre das manchmal einfacher. Gott spricht vom Himmel und sagt: Euch sind eure Sünden vergeben. Und die Gemeinde hört es und glaubt daran. Und es wäre für mich und ich denke für einige in Ordnung. Keiner muss sterben, keiner muss irgendeine Strafe ertragen. Nun gibt es ein Problem. Gott ist sowohl gerecht als auch barmherzig. Gerecht, barmherzig. Beides funktioniert nicht. Er würde dir und mir sehr gerne einfach vergeben. Das würde er gerne. Er kann es aber nicht, weil er ein gerechter Gott ist. Wenn einer für eine gerechte Sache einsteht, dann kann er nicht einfach Gerechtigkeiten unter den Teppich kehren. Wenn mein Kind etwas zu Hause macht, was nicht rechtens ist, was es auch immer ist, kann ich nicht sagen: Kein Problem. Morgen wird es besser. Ich muss ja über diese Sache reden. Und so ist auch Gott. Er kann es nicht einfach unter den Teppich kehren, weil er ein gerechter Gott ist. Es ist für Gott ein Problem. Ein gerechter Gott kann Schuld und Sünde nicht einfach gutheißen und stehen lassen. Das funktioniert nicht. Einer, der ohne Schuld ist, muss dafür büßen, damit seine Gerechtigkeit, also Gottes Gerechtigkeit, nicht unsere, erfüllt ist. Einer muss die Strafe auf sich nehmen, damit alle was davon haben. Gott bleibt damit auch weiterhin gerecht und wir profitieren von Jesus, der stellvertretend die Strafe, die wir hätten tragen sollen, einfach trägt. Ein kurzes Beispiel aus dem Leben. Nehmen wir an, ich werde mit meinem Fahrzeug geblitzt. Das kommt jetzt nicht jede Woche vor. Aber ich werde sehr stark geblitzt, sehr hoch geblitzt. Ich fahre sehr schnell und es erwartet mich sehr wahrscheinlich eine sehr hohe Geldstrafe. Gehen wir dann mal davon aus, ich denke nicht darüber nach, ob der Führerschein weg ist. Angenommen aber, ich kann aus irgendeinem Grund die Strafe nicht zahlen. Das ist eine sehr hohe Strafe. Das sieht eigentlich nicht nach Frieden aus. Das macht mich unruhig, das beunruhigt mich. Da steht eine Strafe im Raum und ich kann sie nicht zahlen. Äußerlich wie innerlich beunruhigt mich das Ganze. Ich kann nicht schlafen, mir fällt es schwer. Im Landratsamt kenne ich zufällig diese Frau, die diesen Wisch dort erstellt hat. Sie meldet sich bei mir, das habe ich auch einmal sogar live erlebt, und kennt mich zufälligerweise sehr gut und sagt, oh, ich würde dir so gerne diese Strafe abnehmen, aber ich kann es nicht. Sie hat das gleiche Problem, wie Gott hat. Sie kann das nicht machen, weil da einfach Gesetze greifen. Gesetze greifen und das heißt, du musst die Strafe zahlen, ob du willst oder nicht. Ich muss es also irgendwie bezahlen. Angenommen, ich habe einen Freund, der bekommt das alles mit, er ist sehr wohlhabend und entscheidet sich, die Strafe für mich zu übernehmen. Ich hoffe, meine Freunde hören jetzt zu und denken später darüber nach. Er veranlasst die Überweisung des Geldes ohne Wenn und Aber. Das Amt ist natürlich zufrieden. Das Amt hat das Geld bekommen und macht mir keinen Ärger mehr. Für sie zählt nur Geld da, Strafe bezahlt. Also kehrt wieder Frieden im Hause Schwarz ein. Meine Strafe ist bezahlt und ich kann wieder völlig ruhig schlafen. Gut, ich werde eine Weile laufen, aber das ist nicht das Problem. Ich habe Frieden äußerlich mit der Behörde, sowohl innerlich, und ich kann wieder ruhig schlafen, weil die Strafe ist schlichtweg bezahlt. Jesus ist genau dieser wohlhabende Freund. Nur mit dem ganz großen Unterschied, dass er nicht nur mit Geld bezahlt hat, nicht nur eine Überweisung angewiesen hat, nicht nur seine Karte ausgestreckt hat, sondern er hat viel wertvoller bezahlt. Er bezahlt die Strafe mit seinem kostbaren Leben. Und dann prophezeit Jesaja hier weiter, durch seine Wunden seid ihr auch heil geworden, ihr seid geheilt. Ich frage mich, über welche Heilung spricht Jesaja hier. Wenn ich mir so manchmal das Leben angucke, weiß ich nicht, was so manchmal an uns wirklich heil ist, rein so körperlich betrachtet. Wir haben ja alle mit den körperlichen Gebrechen zu kämpfen, immer wieder. Und so ist die Frage, meint er hier wirklich die körperliche Gesundheit? Du bist geheilt, wenn du an Jesus glaubst, fertig aus, und du läufst gesund durch dein Leben? Es geht hier wohl nicht um eine sofortige Heilung aller Schmerzen. Es wird ja auch in den ersten Versen zwar berichtet dort, er trägt unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Aber warum bin ich immer noch hin und wieder krank? Warum leide ich immer noch diese Schmerzen? Wenn wir uns das Evangelium genauer anschauen, so hat Jesus sehr viele Menschen körperlich geheilt. Das ist richtig. Aber es war nie die höchste Priorität von Jesus. Es war wichtig zu zeigen, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist und dass er heilen kann. Aber welche Heilung stand wirklich im Vordergrund? Es war die innere Heilung. Ein Mensch kann körperlich super topfit sein, gesund sein, laufen, was das Zeug hält, der schnellste überall sein. Aber wenn er innerlich leidet, psychisch krank ist, keinen Frieden hat, dann hilft ihm all diese Gesundheit nichts, überhaupt nichts. Im Lukas-Evangelium 5 lesen wir von einem Gelähmten, der von seinen Freunden durch das Dach gehoben wurde oder runtergelassen wurde, damit Jesus ihn heilt. Sie hatten ein Ziel, sie wollten, dass Jesus ihn heilt, körperlich heilt. Er war ein Gelähmter, ist eigentlich klar die Sache. Und das Erste, was Jesus sagt, und das hat bestimmt alle dort überrascht, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Durch die Zusage, dass seine Sünden vergeben sind, hat Jesus ihn praktisch innerlich geheilt. Er hat ihn freigesprochen von einer Last, die ihn beschwert hat. Er hat ihn innerlich gesund gemacht. Er hat ihn innerlich geheilt. Somit hat er allen dort gezeigt, ich kann Menschen innerlich heilen, ich kann Menschen innerlich gesund machen, auf dass sie glücklich und zufrieden sind, auf dass sie Frieden haben. Aber natürlich kann er auch äußerlich heilen, weil er der Sohn Gottes ist. Aber primär ging es ihm nicht darum, um diese körperliche Gesundheit. Wir Menschen leben also weiterhin in einer gefallenen Welt, die mit Krankheiten, Schmerz und Leiden zu tun hat, auch wenn wir gehört haben, Jesus hat getragen. Aber hat er nicht trotzdem in irgendeiner Form das alles auf sich genommen? Und ich sage ja, er hat es. Er hat wirklich alles erduldet, was ich hätte erdulden müssen, damit der Weg zum Himmel frei ist. Er hat das alles erduldet, dass ein Weg zum Himmel gegeben ist, ein Weg zum Himmel überhaupt frei wird. Er hat uns den Himmel praktisch erkauft durch das alles, was er auf sich genommen hat. An diesem Ort werden tatsächlich keine Tränen, keine Schmerzen, noch kein Leid sein. Auf diesen Ort darf man sich freuen, denn dafür hat Jesus das alles auf sich genommen, damit der Weg zum Himmel frei ist. Und dort kehrt dieser Zustand ein, kehrt dieser Moment ein, wo alles wirklich erfahren dürfen, kein Schmerz, kein Leid, keine Träne, vielmehr Wiedersehen und Freude. Dort werden wir tatsächlich die völlige Heilung erfahren. Und durch diese innere Heilung bringt Jesus einen Menschen aber schon hier in diesem Leben auf Kurs. Er bringt ihn wieder auf Kurs, auf einen geordneten Weg. Es heißt hier, es gingen alle in die Irre wie Schafe, die alle so ihren Weg suchen. Jeder hat nur auf seinen Weg gesucht, wie halt Schafe so sind. Aber dadurch, dass Jesus unser aller Sünde auf sich genommen hat, all das, was wir gehört haben, auf sich genommen hat, diese schwere Last uns abgenommen hat, gehen wir nicht mehr in die Irre, sondern wir haben von nun an einen Heiland, einen Hirten, dem wir folgen dürfen, einer, der uns den Weg zeigt. Weil meine Last genommen ist, weil ich getragen selber werde, kann ich auch andere tragen. Wir lesen hier, die haben vorher nur auf ihren Weg geschaut, die Schafe, haben nur geguckt, wie komme ich da nur durch, wie überlebe ich das Ganze. Und hier heißt es, aber wir sind jetzt einem Hirten anvertraut, wir folgen jetzt einem, meine Last ist genommen, ich werde getragen, ich kann von nun auch andere tragen. Ich kann als Christ auch andere auf ihrem Weg ein Stück begleiten. Das ist eine tolle Sache. Also, solange wir auf der Erde hier sind, werden wir auch weiterhin mit Krankheiten, Schmerzen, Leiden und Verlusten, vor allem Verlusten, sehr zu kämpfen haben. Aber mit Jesus an meiner Seite habe ich einfach jemanden, der meine innere Not einfach versteht und für mich kämpft. Das macht jetzt den großen Unterschied. Er nimmt nicht alles weg, was wir hier dulden, erleiden müssen. Er hat es zwar geschaffen, dass ein Ort kommt, wo wir das erleben dürfen, aber hier auf Erden gilt es, gewisse Dinge durchzuleben, durchzugehen und auszuhalten. Aber wir haben jetzt einen großen Unterschied. Wir haben nach Hebräer 4, Vers 15 bis 16, einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir haben von nun an einen Hohepriester, einer, der für uns eintritt, der genau weiß, was dein Schmerz bedeutet, was deine Sorge ist, was deine Angst ist, denn er hat alles, wirklich alles durchlitten. Wenn du bei einem Menschen das Gefühl hast, der kann dich nicht verstehen, Gott wird es können. Gott wird es einfach können, weil er durch seinen Sohn das alles gefühlt und gelitten hat, wie es ist, Mensch zu sein. Und der dritte Punkt, Gott kommt zu uns, um uns zu erlösen und uns die Kindschaft zu schenken. Das hören wir aus dem weiteren Text an den Galater, den ich vorhin gelesen habe. Gott kommt zu uns, um uns richtig zu erlösen und uns die Kindschaft zu schenken. Wir lesen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, also circa 700 Jahre später, erfüllt sich, was der Prophet Jesaja prophezeite, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Also Gott kommt zu uns, erlöst uns, er macht uns frei. Alle, die unter der Last des Gesetzes leben und leiden, erlöst Jesus ein für allemal. Weil er als Einziger das Gesetz erfüllt und unschuldig stirbt, ganz einfach. Jesus löst dort auf Golgatha, auf dem Kreuz dort, den Schuldschein. Du und ich sind erlöst von dem Gesetz und der damit verbundenen Konsequenz, ohne Hoffnung sterben zu müssen, weil ich das Gesetz ja nicht halten konnte und auch in Zukunft nicht halten werde und nicht kann. Und es kommt noch besser. Unter dem Gesetz war ich nur Sklave, hatte aufgrund meiner Verfehlung keinen Teil an der Kindschaft. Ich war einfach kein Kind Gottes. Kein Sohn, keine Tochter, nicht zur Familie gehörig, kein Erbe, nichts dergleichen. Und Gott kommt zu uns durch seinen Sohn Jesus Christus und wir dürfen im Glauben eine Kindschaft empfangen, eine Gotteskindschaft. Er befreit jeden, der vor dem Kreuz erscheint und seine Schuld bekennt von der Sklaverei und macht ihn zu seinem Kind. Halleluja, kann man da nur sagen. Und dazu, und das ist auch schon das Ende, möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Ein Herr König kommt zum Zahnarzt. Am Empfang wird er nach seinem Namen und seinen Beschwerden gefragt. Er antwortet: Heinz König, ich habe meine Krone verloren. Die Frau schreibt und plötzlich lacht sie laut auf: Der Herr König hat seine Krone verloren. Na, dann wollen wir mal schauen, ob wir sie wiederfinden. Diese kleine Anekdote erinnert uns an ein Lebensschicksal, an unser Lebensschicksal. Von Gott eigentlich als Königskinder gedacht und als Krone der Schöpfung bestimmt, haben wir unsere Krone alle verloren. Jeder darf da seinen Namen jetzt dahinter schreiben. Alexander hat seine Krone verloren, Viktor, Waldemar, Olga, Marina hat seine Krone verloren. Seine Krone, die für sie bestimmt war oder für ihn bestimmt war, hat sie verloren. Aber Gott sei Dank, Gott lässt es nicht dabei. Er möchte, dass wir die Krone der Königskindschaft, die Krone des Lebens und der Gerechtigkeit wiederfinden. Darum gibt er seinen Sohn dahin. Darum kommt Gott zu uns. Jesus trägt für uns die Krone aus Dornen als Sinnbild der tiefen Verletzung, die wir Menschen, Gott, anderen und uns selbst und auch der Schöpfung angetan haben. Jesus trägt diese Dornenkrone am Kreuz von Golgatha, damit er uns die Lebenskrone schenken kann, die echte Krone, die was zählt am Ende. Wer die Liebe und Vergebung Gottes hier persönlich in diesem Leben empfängt, wird wieder gekrönt, wie es der Psalm 103 sagt, mit Gnade und Barmherzigkeit. Die Krone des Lebens können wir uns nicht verdienen. Wir können sie uns nicht erwerben irgendwo in einem Geschäft. Wir können sie auch nicht in der Lotterie gewinnen. Gott kommt zu uns, die Krone dir und mir zu schenken, denen, die eben zu ihm gehören wollen und die ihm Glauben schenken, die ihm nachfolgen wollen. Denen schenkt Gott die Krone des Lebens. Gott segne sein Wort unserem Herzen. Amen.